So, hallo und herzlich willkommen zu Teil 2 unserer Sendung, wo wir uns über die aktuelle Politik richtig mal, ich würde fast sagen, auskotzen. Und wieder mir gegenüber der wunderbare Marc Domagalla. Hallo Marc.
Hallöchen Markus.
Und ja, wir steigen einfach voll ein. Ja, da sind wir wieder mit dem zweiten Teil unserer Selbsttherapie in Sachen Unzufriedenheit über die Bundespolitik. Sind wir zufrieden mit der Ampel? Also kann man zufrieden sein mit der Ampel? Die Ampel selber ist mit sich sehr zufrieden? Selbstzufrieden quasi?
Ist man zufrieden mit einer Ampel, die auf Rot steht?
Weiß ich nicht. Ich würde es gar nicht so schlecht. Nein, aber es ist so, es ist, man durchblickt doch nicht alles, was sie so tun. Ich habe als erstes Thema so auf meiner Liste diese unsägliche Rolle, die Nancy Faeser eingenommen hat, sich zum einen Innenministerin zu nennen, diesen Job wie auch immer auszuführen, dann aber zu sagen, ich könnte auch Ministerpräsidentin in Hessen werden, aber nur wenn ich es werde, dann mache ich das. Aber wenn ich es nicht werde, dann ziehe ich meine B-Lösungskarte und bleibe Innenministerin. Alleine dieses Konstrukt, dass ihr nicht etwas komisch vorkam und dass nicht Olaf Scholz als in seiner Richtlinienkompetenz gesagt hat, Nancy, das geht nicht. Das kannst du so nicht machen. Das ist Unsinn. So. Und sich dann noch jemand zu finden, der einen den Rücken hält, nämlich Saskia Esken hat, anscheinend ist sie mittlerweile Pressesprecherin von Frau Faeser, mir ist das noch gar nicht aufgefallen. Sie saß bei Markus Lanz am 21.09. und sprach von großen erreichten Zielen von Frau Faeser. Und wie toll sie ihre Arbeit macht und dass sie diese Doppelbelastung so toll hinbekommt. Und
die hat sie sich doch selber ausgesucht.
Nein, aber dieses fast überschwängliche Lob. Und da gesagt, also ein bisschen Chorgeist ist ja schön. Natürlich hält man in der Partei ein bisschen zusammen. Aber wenn es Unsinn wird, dann ist doch Support der falsche Weg.
Ja, aber Moment mal, was heißt denn Doppelbelastung? Das ist doch genauso, wenn du einen Job hast, dann geht doch der Arbeitgeber auch davon aus, dass du dich in erster Linie voll auf deinen Job konzentrierst. Du könntest eventuell, und ich meine, bei dir als Beamter ist das auch nochmal so ein bisschen anders, einen Zweitjob machen. Und dann wäre es eine Doppelbelastung. Und ja, da kann aber der Arbeitgeber auch schon sagen, Moment mal, nee, das ist, du sollst dich auf meinen Job konzentrieren. Es darf natürlich nicht in irgendeinem Konflikt stehen oder so. Was machst du denn die ganze Zeit? Warum bist du denn nicht ausgelastet mit deinem Job?
Das ist eben der Punkt. Und da ist, genau das ist es nämlich, wo meine Kritik auch anfängt. Eigentlich sollte der Posten des Innenministers so aufreibend sein. Und wir haben durchaus viele, viele Gesetzesvorgaben zu bearbeiten. Wir haben durchaus viele, viele, viele Anliegen und wahrlich genügend Probleme, die bearbeitungswürdig sind, dass man sich einen zweiten Job eigentlich kaum leisten kann.
Ja.
Ne? Also, und da fehlt es mir ein bisschen an dem Glauben, was ich viel schlimmer finde. Ich habe mir so diese ganze, wer es möchte, 21.09.23 Sendung Markus Lanz, Frau Esken, kann man bei YouTube finden. Ich möchte es nicht verlinken. Kann man sich selber raussuchen. Was mir auffällt an den Politikern der jetzigen Art ist nämlich, dass alle anscheinend ein geniales Pressecoaching bekommen. Also die sind alle unglaublich gut darin, zu antworten, ausweichen zu antworten.
Ohne was zu sagen.
Oder auch gar nicht zu antworten, aber unglaublich lange zu reden. Könnte ich auch, kein Problem. Also rein kompetenztechnisch kriege ich das hin. Aber der Punkt ist, die sind unglaublich trainiert in Ausreden, aber nicht in Problemlösungsstrategien. Also ich glaube, die haben auch ihre Schwerpunkte komplett falsch gesetzt. Wenn man, also und der Trick ist ja immer, entweder eine Frage gestellt zu bekommen und wenn mir die Frage nicht gefällt und sie kann mich nicht glänzen lassen, dann beantworte ich sie nicht, rede unglaublich drumherum, rede unglaublich ein Dünnschiss und dann spicke ich es mit ein paar Aussagen aus meinem Wahlprogramm. Da kann mir nämlich keiner was für, weil diese Aussagen, die sind ja abgeklärt mit der ganzen Partei, da kann mir keiner was.
Naja.
Und dann sülzt sich so ein Ding raus, was nichts beantwortet und niemand und auch, na gut, ich war letztens ein bisschen erstaunt über Herrn Lanz, aber niemand hakt so richtig nach. Ne? Da sitzt eine Frau Neubauer bei Lanz und der sagt so, ja, und sie sagt, ja, die deutsche Autoindustrie, die ist ja da auch in der E-Auto-Sache noch gar nicht drin und die verkauft ja nur Verbrenner und Markus Lanz guckt sie an und sagt, bitte, von welcher Firma reden wir denn? Hm. Mercedes, 100% E-Mobilität, VW, 100% E-Mobilität, hm. BMW mit kleiner Ausnahme, auch hoher Grad E-Mobilität.
Also wir müssen aber auch festhalten, im Vergleich zu anderen Automarken waren die deutschen Automarken da nicht gerade die schnellsten in der Entwicklung. Und wie sie es vorangebracht haben, da haben sie den anderen Automarken, allen voran natürlich anfangs Toyota zum Beispiel, eine Menge Spielraum erstmal gelassen, dass die da groß werden konnten.
Ne? Weißt du, das halte ich für eins unserer kleinsten Probleme im Bereich Verkehr, weil wir haben gar keine Energieversorgung, die diese ganzen E-Autos tanken könnte. Umweltgerecht. Okay, ja? Also da wären wir weit raus. Und da würde ich glatt noch die Geschichte.
Aber wäre das nicht auch ein Bereich, wo ich mir als Autohersteller dann einen Vorteil verschaffen könnte, wenn ich das auch noch mit in die Hand nehmen würde? Wenn ich jetzt mit ankurbeln könnte, in irgendeiner Weise
Energieversorgung anzubieten?
Nicht nur die Energieversorgung, sondern wenn ich jetzt um Ladepunkte. Also insofern finde ich das schlau von Tesla, diese eigenen Tesla-Ladestationen.
Die sie ohne Baugenehmigung teilweise gebaut haben.
Das ist nicht so schlau.
Aber da sagt doch keiner mehr was gegen, weil das ist ja cool.
Ja, genau. Nee, aber das finde ich insofern, also ich finde es insofern schlau, dass man sich dadurch einen Marktvorteil ja auch erbauen kann. Und nicht erstmal den anderen das Feld überlässt. Also ich habe das Gefühl gehabt, bei der Elektromobilität haben die deutschen Autobauer, obwohl wir da immer, also wir haben zig erstklassige Autobauer, unsere Autogeschichte geht ja weit zurück. Und bei der E-Mobilität
weil keiner Interesse daran hat. Kann nicht da gleich bremsen.
Also kein Interesse und haben die ganze Zeit nur zugeguckt.
Ja, warum denn auch? Weil du machst doch in dem Moment, wo du die E-Mobilität wirklich annimmst, zu 100%, machst du doch Baden-Württemberg zum Entwicklungsland. Da sind so viele Zulieferbetriebe angesiedelt, die irgendwelche Zylinder, Ventile, was auch ich herfertigen. Mhm. Die sind vergessen dann. Baden-Württemberg wird eine Wüste werden. Das weiß man schon, weil da sitzen die großen Autobauer, die brauchen natürlich ihre Zulieferer in ihrer Nähe. Das hat sich auch alles so angegliedert. Und jetzt kommt man an einen Punkt, wo man sagt, ja, ihr könntet schon weiter zuliefern, aber wir bräuchten mehr so Hochstromkabel, Akkus, Lithium. Ja. Und dann sitzen die da und sagen, haben wir alles nicht. So, und da gibt es auch eine Lobby für, da geht es auch um Milliarden. Das sind auch die, das zuliefern an die großen Autofirmen.
Klar,
das sind
aber auch große Pläne. Irgendwann muss doch auch mal ein Umdenken stattfinden. Und man muss sich halt auch mal irgendwann umorientieren. Früher hatten wir auch mehr Hufschmiede.
Das weißt du, das weiß ich, aber die Leute, die daran partizipieren, werden es bis zum letzten Punkt ausreizen, bis es nicht mehr geht und werden das verhindern. Ich verstehe sie auch.
Verstehe mich ja, aber wie viele Sparten sind schon kaputt gegangen, weil sie einfach den Absprung dann nicht mehr geschafft haben und ein Produzent, der immer noch voll auf Plastikstrohhalme setzt, der muss jetzt mal langsam kapieren, dass er da dann irgendwie doch damit sein Betrieb weiter fortbestehen kann.
Das müsste eine Politik entscheiden. Und jetzt sage ich dir mal eins. Ich komme schon ja nicht mehr mit. Erst hatten wir die Wärmewende. Ne? Hm. Dann hatten wir plötzlich eine Zeitenwende. Und dann hatten wir von Annalena Baerbock eine merkwürdige 360-Grad-Wende.
Also eine Zeitenwende, wenn sich die Zeit wendet, dann ist es doch wieder ein Rückschritt, oder?
So. Und von, wie gesagt, Annalena Baerbock hat ja die 360-Grad-Wende erfunden, wo man wieder am selben Punkt ist. Deswegen ja auch nicht rückwärts. Und Frau Bosetti fand das in ihrem Kommentar ganz lustig, dass wir uns darüber lustig machen, weil sie fand das so, ja, da hat man nur gewartet auf einen Sprechfehler. Ich brauche bei Annalena Baerbock nicht auf Sprechfehler warten, die macht die dauernd. Ich habe schon gar nicht genügend Speicherplatz für ihre Sprechfehler. Mhm. Wenn die noch drei Wände in der Politik machen, weiß ich nicht mehr, wo ich stehe. Mhm. Mich macht das sauer, weißt du? Da kommt doch kein Wirtschaftsmensch und hört auf die. Ein Mensch, der eine Firma hat, der lacht sich da über so eine Leute tot, die sagen, was wollt ihr denn? Ich arbeite doch. Mhm. Warum wollt ihr mir mein Geschäft erklären? Ihr habt doch selber keins. Ihr wisst doch gar nicht, was auf diesem Markt los ist. Ihr könnt doch nicht mal euren eigenen Markt überblicken.
Es muss alles gewendet werden.
Egal wie. Also das Ding ist, und jetzt sind wir wieder in der Verkehrspolitik, ja. Nur mal so, ich habe letztens irgendwie, wo habe ich denn das gelesen? Ja, also ein E-Auto wird innerhalb der EU mit der Emission null eingepreist, bis zum Verkauf. Also es ist nie entstanden, es wurde nicht gebaut.
Schwachsinn.
Genau. So, das und, weiß auch jeder.
Die ganzen Metalle und was alles verbraucht wird,
kommt nicht von hier.
Wurde auch nie mit nie CO2 geschöpft. Abgebaut, oder?
Nein. So, also, in Schweden gibt es eine Studie, mittlerweile will man da schon wieder alleine für die Akkus, nur für die Akkus, 17 Tonnen CO2 entstehen alleine für die Herstellung der Akkus pro Auto. Hm. So, jetzt kommt Herr Quaschning, wer ihn kennt, so ein Energiestudienforscher, wahrscheinlich irgendein Cousin von Herrn Habeck, man weiß es nicht genau, der kennt ihn sicher oder ist ein Trauzeuge, oder weiß der Geier, wo dieser Typ hingehört. Der kommt dann schon und sagt, ja, das sind alte Zahlen von 17, heute ist er ja viel besser. Ja, heute sind es irgendwie 16,3 Tonnen oder so. Also es ist wirklich geringst weniger. Natürlich macht das was aus auf die Masse von Autos, aber wir reden wirklich nicht von einem Riesenschritt. Also
jetzt auch mal die Zahlen, die du nennst. Mal klar, kann man 16,3 und 17 vergleichen. Kann sich irgendein Mensch oder irgendjemand, der uns jetzt zuhört, vorstellen, wo 17 Tonnen CO2 sind? Also
wie es aussieht, ne? Was das ist?
Was ist es? Es ist nichts Greifbares irgendwie richtig.
Ja, sind,
und du kannst es dir nicht, also ich kann mir 100 Gramm Zucker vorstellen.
Das ist auch der Punkt, die Erklärung. Und da kommen wir noch. Interessant, du, schöne Überleitung, die du mir gerade bietest. Ich will kurz das fertig führen. Und zwar ist momentan der CO2-Rucksack, wenn man ihn so benennen möchte, von einem E-Auto größer als der von einem vergleichbaren Verbrenner. Erst nach 8 Jahren tritt überhaupt.
Oder 80.000 Kilometer.
Na, 8 Jahre, sagt man ungefähr, ist so der Punkt. Ja. Sagen wir mal 80. Wir können eben auch deine Zahl, ist mir ganz egal. Auf jeden Fall ist ja nur, man sieht nur, dass das Auto im Betrieb keine Emissionen erzeugt. Aber es ist kurzsichtig, nur auf den Verbrauch zu schielen. Und es ist noch kurzsichtiger, wenn wir diese gesamte Energieerzeugung elektrifizieren wollen und Frau Baerbock zu Xi Jinping geht und sagt, er wäre ein Diktator. Ich weiß nicht, ob sie es erfahren hat, aber 9 von 13 seltenen Erden kommen exklusiv aus China. Die kommen auch nirgendwo anders her. Und die kriegen wir auch nirgendwo anders her. Und wir werden ein ganz großes Problem mit unserer Elektrifizierung kriegen, wenn wir diese seltenen Erden nicht erzeugen oder anliefern können. Und da wird es noch richtig große Probleme geben. Ich weiß nicht, ob diese Frau eine Vorstellung hat, wie die Welt funktioniert. Und dass es auch eine Autonomie eines Landes gibt. Ich muss nicht teilen, was er da tut. Und es muss mir auch nicht gefallen, was der da tut. Aber ihn zu belehren, wie würden wir dastehen, wenn er sagt, ja, ihr Deutschland kriegt das ja nicht hin? Wie wären wir beleidigt?
Ja, klar.
Und das düsen sie so weg. Aber du hast mich jetzt schon lustig auf das Thema übergeleitet. Gehen wir mal ins neue Thema. Ja, wie immer, sehr elegant.
Jetzt hast du doch endlich ein Knöpfchen gedrückt. Bei der letzten Sendung hattest du kein Knöpfchen gedrückt.
Ich habe jetzt Marc den Wunsch erfüllt und habe aufs Knöpfchen gedrückt.
Ja.
So, und meine Frage war, und die Frage habe ich mir selber gestellt und die kannst du ja auch gleich für dich ein bisschen mit beantworten. Ich habe mir die Frage gestellt, was verlange ich wirklich von einem Politiker? Und ich meine jetzt nicht meinen Ortsvorsitzenden, den ich hier wähle, oder nicht meinen direkten Abgeordneten. Oder.
Oh, da fängt es doch schon an.
Ja, na sicher. Aber was, und ich werde dir mal was sagen, die würden einiges, was ich gerne möchte, erfüllen. Weil die stehen wirklich vor Leuten, die sie wählen. Herr Scholz sieht seine Wähler nicht. Er wird auch als Bundeskanzler vom Bundestag gewählt. Er wird nicht mehr von Wählern gewählt. Er wird von seiner Partei aufgestellt. Also das ist so mittelbar. Der sieht sich gar nicht als von Menschen gewählt, von Wählern gewählt. Seine Partei wird von Wählern gewählt. Und das ist, muss man auch ein bisschen verstehen. Vielleicht versteht man auch die Köpfe ein bisschen besser. Aber meine konkrete Frage war, was verlange ich? Und welches Problem habe ich mit den derzeitigen Politikern? Und das Problem habe ich vorhin kurz angerissen. Man stellt eine konkrete Frage und man bekommt so eine Kakophonie von schwammigen Antworten und Ausflüchten und dann wird da noch so ein bisschen Parteiprogramm reingemixt und so. Und das ist dann die Antwort. Und die kann natürlich nicht befriedigen. Und was wäre denn die Anforderung von mir zum Beispiel. Und ich habe mir über drei Sachen Gedanken gemacht. Und das waren, da kommen wir gleich dann drauf hin. Ich kam auf die Energie, ich kam auf den Wohnungsbau und ich kam auf die Automobilbaubranche. Ein Teil haben wir schon ein bisschen jetzt abgerissen, das haben wir thematisch fast schon abgefedert jetzt gerade. Wenn man sich hinstellt und ein Auto mit Emission Null einpreist und wir wissen alle, das ist Unsinn und man kriegt die Frage gestellt, dann flieht man nicht aus. Zur Not muss man als Politiker so mutig sein und sagen, wir würden das gerne jetzt durchsetzen und wir wollen die Brücke ein bisschen kürzer fahren und wir müssen aber jetzt gewisse Sachen akzeptieren, damit es passiert. Das kann sein, dass ich so eine Aussage bei der nächsten Wahl recht. Aber dann haben wir wenigstens meinen Standpunkt gehalten. Und das passiert in vielen Sachen nicht. Ich will mal ein Thema
aufmachen. Und wenn Sie mal irgendwie etwas einräumen, ja, da ist es nicht so super gelaufen, aber dann kommt irgendwie ein Aber. Wir haben ja da und da tolle Sachen gemacht und ja, das war jetzt aber nicht die Frage. Also das war die Frage, ob ihr das toll gemacht habt. Nein. Das ist irgendwie, ja.
Kommen wir mal kurz auf die Energieversorgung. Wir haben jetzt ein Problem. Wir sind aus einer sicheren, zeitunabhängigen Mengen steuerbaren Energie der Atomkraft ausgestiegen. Mhm. Weil Fukushima oder solche Vorfälle wie Tschernobyl und, Leute gesagt haben, das ist eine unkontrollierbare Energie. Außerdem, wo sollen wir denn mit dem ganzen Atommüll hin? Ich habe mal geguckt, ich glaube, ich hatte es irgendwo notiert, zurzeit werden irgendwie, ich glaube, 105 Reaktoren sind in Betrieb, in Europa. Weitere sind im Bau. Also anscheinend sieht niemand in Europa außer wir dieses Problem. Man sollte sie dringend schulen. Anscheinend haben sie da was noch nicht begriffen.
Ja, also gut. Also was mich auch stört, ist eine Energie. Also ich hätte jetzt auch nicht gesagt, lass uns neue Atomkraftwerke bauen. Nee, da wäre ich jetzt auch nicht so derjenige. Weil, so wie sie es früher gesagt haben, dass das ja die Zukunft ist. Das war eine Zeit lang jetzt die Zukunft. Das war ja auch mal angedacht, dass irgendwann Autos mit kleinen Kernkraftwerken betrieben werden. Da gab es Werbefilme davon, die mit spacigen Autos dann in den 60er Jahren, glaube ich, oder so, da Werbung gemacht haben. Nein, das will ich auch nicht. Also ich will mir gar nicht ausmalen, was da bei einem Verkehrsunfall mit diesem kleinen Mini-Atomreaktor, was da alles dann passiert wäre.
Wir sind uns einig, dass das natürlich eine Form von einer Utopie war. Ja. Aber der Punkt ist, die Atomenergie, ich hätte auch nicht nach neuen Kraftwerken geschrien, sage ich dir auch ganz ehrlich. Aber wenn man ehrlich ist, ich bin gar kein Gegner der sogenannten erneuerbaren Energien. Nee. Aber wir kommen immer wieder darauf, ich habe auch Gespräche im Bekanntenkreis. Und wenn ein Politiker argumentieren würde, angenommen, er würde sagen, ja, wir machen das jetzt mit den erneuerbaren Energien, dann ist mir eine Rechnung aufgefallen. Ich habe gesagt, okay, wir erzeugen derzeit Windkraft, Photovoltaik. Und wenn man diese beiden Kräfte zusammennimmt, dann entsteht eine Lücke, eine Versorgungslücke. Weil 100% bringen sie beide nicht. Und wenn man diese beiden Sachen zusammennimmt.
Wasserkraft haben wir auch noch, ne?
Aber das sind, komm, wir reden jetzt nicht über.
Wir haben keine Riesenstaudämme, so wie in China oder so.
Da reden wir nicht über eine Prozentzahl, über die ich diskutiere. Das ist ein Zusatzding, das kann man machen.
Welche Talsperren, ne? Und so,
genau. Gibt
es natürlich auch.
Aber Wasserkraftwerke sind super. Weil wir haben ja auch Phasen, wo wir zu viel Strom erzeugen. So, und wenn man mit diesem zu viel erzeugten Strom das Wasser hochpumpt, damit man es nachher durch Turbinen wieder runterlassen kann, um dann eine Brücke bei wenig Wind und, verstehst du, es geht um ein Konzept. Aber unterm Strich wird man immer sagen,
das Problem ist ja auch die Speicherbarkeit von
genau.
zu viel erzeugtem Strom. Der muss eigentlich weg, weil er zu dem Zeitpunkt gar nicht gespeichert werden kann und verbraucht werden kann. Also ist die einzige Variante zum Beispiel, Wasser nach oben zu pumpen, damit man das Wasser irgendwann ablassen kann, wenn man damit wieder Strom erzielen muss, um irgendwelche anderen Spitzen abzudecken.
Ne? So, und jetzt kommen wir mal auf den Wert. Wenn du in den Wald gehst und einen Baum schlägst.
Hm. Oh, der arme Baum.
Und dann Holz hast. Hm. Habt ihr einen Kamin? Ja, aber ja. Der ist nicht in Betrieb, soweit ich weiß.
Doch, doch, also
genau, ja. So, also du hast einen Scheit Holz.
Wenn die Heizung ausfällt, ist das ein sehr dankbarer
Alternative. Okay, das glaube ich gern. So, du hast einen Scheit Holz und den hast du jetzt bei dir gelagert. Vorteil an dem Scheit Holz ist, du kannst ihn dann verbrennen, wenn du ihn brauchst.
Richtig.
So, ja. Ausbeute an Energie circa 1 zu 5. Ein Teil Energie eingebracht, durch die Verbrennung entsteht 5 Teile Wärme in der Ausbeute. So, dann hat man irgendwann mal Dampf erfunden als Kraftübertragung.
Nicht zu vergessen, den Schweiß, den ich brauche, um das Ding
einzutragen. Das war schon so viel Schweiß, so viel Kraft hast du nicht. So, und das haben wir schon halt eingepreist.
Nein, aber dadurch steigt mein Energiegehalt und also meine Wärme und also ich brauche weniger zu heizen.
Gut, okay, lass ich jetzt so stehen. Und dann kam irgendwann die Dampfkraft.
Verschwinden gering, okay.
Ja, genau. Dann kam irgendwann die Dampfkraft und dann liefen wir nicht mehr auf 1 zu 5, sondern auf 1 zu 10.
Weil das ist eine Dampfmaschine.
Genau. Okay, und dann kamen wir irgendwann auf Kraftwerke. Und Kraftwerke brachten uns schon in den Bereich 1 zu 15, 1 zu 20. Mhm. Und dann kamen Atomkraftwerke. Und Atomkraftwerke waren ein Sprung und brachten uns auf 1 zu 50. Mhm. Ein Teil Energie rein, 50 raus. So, und jetzt wollen wir plötzlich Photovoltaik und Windkraft machen. Und weißt du, wo wir wieder sind?
Bei 1 zu 1 fast, oder?
Bei 1 zu 5. Wir sind wieder zurück auf dem verbrannten Holz. Mit dem Unterschied, die Windkraft müssen wir nehmen, wenn sie da ist. Mhm. Die können wir nicht irgendwo hinpacken und sagen, wie den Holzscheit, den verbrenne ich dann, wenn es kalt ist. Mhm. Nein. So, jetzt haben wir ein paar Vor- und Nachteile. Mir ist klar, Wind ist umsonst zu haben, bla bla bla. Ich nehme diese ganzen Geschichten an. Aber wie du sagst, wir können sie nicht speichern. Wir haben noch gar kein vernünftiges Konzept, aber wir haben eine Energielücke zwischen der PV und Windkraft und wir sind ein Hochindustrieland. Das heißt, irgendwo muss diese Energie herkommen. Und jetzt kommen wir mal dazu, dass wir das ja im Hinblick auf CO2-Erzeugung machen. Und jetzt können wir, ich lege jedem das mal ans Herz, sich die App Electricity Maps runterzuladen. Und da kriegt man so lustige Maps und das ist die akute jetzige Erzeugung von Ländern. Kann man zum Beispiel sagen, Deutschland. Hm. Und dann sieht man jetzt Zeitpunkt genau, wie jetzt gerade prozentual mit welcher Energie Strom erzeugt wird.
Und wie viel der Bedarf ist oder wie?
Genau.
Okay.
Und mit wie viel Gramm CO2 wir im Schnitt rausgehen. Und dann gibt es hochgrüne Länder. Grün ist natürlich der beste Wert. Hm. Und wenn man diese in Europa, diese hochgrünen Länder, wie zum Beispiel Schweden, anklickt, dann steht da so 55% Atomkraft. Hm. Weil die aus CO2-Sicht hochgrün sind. Weil AKWs CO2-technisch kaum eine Emission erzeugen. Hm. So, und jetzt müssen wir uns die Frage stellen. Und das ist nämlich genau, ich habe letztens noch mit einem Bekannten gesprochen, der gesagt, ja, also das hier mit den Wärmepumpen und so, das macht Dänemark ja schon ewig. Sag ich, super. Und mit welchem Strom wird die dänische Autoindustrie, ach, mir fällt gerade auf, Dänemark hat ja gar keine. Hm. Oder die Chemieindustrie von Dänemark, komisch, haben sie nicht. So, also weißt du, wir vergleichen wieder mal Äpfel mit Birnen. Da kommen Leute aus ihrer Dänemark-Urlaubsromantik und sagen, ja, Dänemark macht die das ja schon ewig. Hm. Wie viele Dänen gibt es denn? 4,7 Millionen? Ja, 6 ja. Millionen? Wovon reden wir da? Wir haben hier 80 Millionen. Wir müssen ganz andere Energiebedarfe aufbringen als dieses Land. Von der Fläche reden wir gar nicht, von der Bevölkerungsdichte reden wir gar nicht. So, und da muss man mit Realwerten arbeiten. Und jetzt kommt, was ich von den Politikern verlange, ist, mir endlich mal zu argumentieren, wo sie hinwollen. Mhm. Und nicht immer diese, wir hatten es auch in einer Vorbesprechung, Entschuldigung, wir müssten jetzt eigentlich hier so tun, als hätten wir uns, würden wir uns jetzt hier spontan darüber unterhalten. Also ich sage es dann einfach mal so raus. Ein Kraftwerk
das in Deutschland, tue ich die ganze Zeit eigentlich.
Okay. Ich weiß. Ein Kraftwerk in Deutschland zu bauen, dauert 4 bis 7 Jahre. Eine Windkraftanlage 3 bis 5 Jahre. Hm. Wenn Herr Scholz sich hinstellt und sagt, am Tag oder in einer Woche müssen 7 Windkraftanlagen gebaut werden, dass da nicht schallendes Gelächter ist. Hm. Da müsste doch um ihn herum, da müssen die Leute sich die Bäuche halten vor Lachen, weil sie wissen, es geht gar nicht.
Was mich auch immer stört, ist, Wir reden da auf der einen Seite davon, klar, ich finde auch, Windkraft ist eine Energie, die man sich zunutze machen kann. Keine Frage. Andersrum.
Für die Photovoltaik genauso. Die ist prozentual nicht so wertig, aber natürlich steht sie zur Verfügung und man sollte sie als Brücke oder als Zusatz nutzen.
Aber, da sehe ich das schon mal noch ein. Also von der Energieerzeugung nochmal ein bisschen differenzierter, weil für mich ist so eine Windkraftanlage etwas, ja, das ist quasi ein Propeller, ne? Also jeder hat irgendwie schon mal so eine Pusteblume hier im Garten zu stehen gehabt, so stellt sich die hin, wenn es windig ist, dann dreht sich das Rad. Wunderschön. Also ist eigentlich eine ganz einfache alte Technik. Ja? Die Dinger werden immer größer, immer höher. Und ich denke mir so, von den Materialien, die dort verbaut werden, ist es alles allemal einfacher und viel einfacher hier zu bauen, als wenn ich jetzt an eine Solaranlage denke, was für Materialien, was für seltene Erden oder sonst was alles benötigt werden. Und vor allen Dingen, was passiert, wenn diese Solaranlage abgebaut wird und entsorgt werden muss, um diese Sachen wieder irgendwie in den Recycling-Kreislauf überhaupt zu geben, da stelle ich mir das bei so einer Windkraftanlage eigentlich viel einfacher vor.
Nein.
Nee?
Nein.
Ich weiß, in so einer Windkraftanlage, da ist ein Stoff drin, wenn der freigesetzt wird, dann ist der, glaube ich, 18.000 Mal schlimmer als CO2.
23.000, aber da, so, ne? Okay, rede ich mal gar nicht über dieses Gas. Nein, anders. Du hast fast 5.000 Tonnen Beton als Fundament. Bei den großen Windkraftanlagen, du hast nochmal fast 2000 Tonnen Beton, um diesen Turm zu bauen. Du hast diverse Tonnen Stahl.
Ja.
Und du hast nicht recycelbare Rotorblätter aus Carbon. Also die Dinger werden nur zersägt und vergraben. Die sind nicht recycelbar. Ist völlig Quatsch. Laufzeit 30 Jahre. Du kannst auf dem Fundament.
Ja, gut, aber diese Laufzeit hängt ja auch hauptsächlich damit zusammen, wie lang die Förderung von den Dingern ist. Funktionierende Windkraftanlagen, die seit 30 Jahren gelaufen sind, wurden einfach nur deswegen abmontiert, weil sie nicht mehr gefördert wurden und dann nicht mehr rentabel waren.
Ja, wird weiter so sein. Ja. Aber der Punkt ist halt, du kannst auch jetzt was noch hinzukommen.
Ja, aber wenn es gefördert wird, es steckt ja momentan auch da noch eine Menge Idealismus dahinter, um halt, deswegen muss halt da mehr noch gefördert werden, damit diese Dinger betrieben werden können.
Verstehe ich. Also Tatsache ist eins, die besten Windkraftanlagen bieten 5 Megawatt und wenn wir die benutzen wollen und wollen wir nur 50%, dann brauchen wir davon 60.000. Ein Hektar ist ungefähr für 2 Windkraftanlagen möglich. Du kannst, also du würdest alle 5 Quadratkilometer würdest du ein Windrad stehen haben über ganz Deutschland. Ziehst du davon die Flächen ab, die gar nicht funktionieren, nämlich Täler oder da, wo gar kein Wind ist, die es wertig machen, dann würde jeden Quadratkilometer, wo überhaupt Wind ist, ein Windkraftrad stehen. Das ist Unsinn, verstehst du? Du kannst, und wenn die heute sagen, ja, die werden ja immer effektiver. Wo ich dann sage, wann denn? Die wir jetzt hinstellen, sind es aber nicht.
Ja, vor allen Dingen, wenn zu viel Wind ist, müssen sie abgeschaltet werden. Ne?
So, also. Und wir reden schon wieder von so einer Lösung, die noch gar nicht da ist. Verstehst du? Wenn die sagen würden, okay, hört mal zu, Freunde. Wir lassen jetzt, damit wir eine sichere Versorgung haben, eine gewisse Form von Risikoenergie, nämlich AKWs an. Und zwar die wir haben. Nicht neu bauen. Weil wir kaufen jetzt Atomstrom zu. Das wäre ja Quatsch. Wir sind aus einer Energie ausgestiegen und wir kaufen zu.
Ja.
Und das ist die Realität, weil wir nicht genug damit herstellen. Und dann sich hinzustellen, also und immer wieder diese Ausrede, immer wieder diese Mehr vom weißen Wal, ja, die Antragsverfahren sind doch viel zu kompliziert und viel zu lang. Die müssen verkürzt werden. Dieser Satz geistert seit den 60er Jahren. Vom Autobahnbau über alles, über Hausbau, immer wieder. Ja, die Antragsverfahren müssen verkürzt und vereinfacht werden. Die werden nie verkürzt und vereinfacht. Nie. Nein, das ist nicht passiert, das wird nicht passieren. Und egal, wie oft Politiker das als Argument bringen, es ist einfach nur noch lächerlich, es ist einfach lachhaft. Darüber rede ich gar nicht mehr. Und
eventuell wird sogar noch eine Behörde dazwischen geschaltet zur Vereinfachung der
Vereinfachung.
Der Vereinfachung, ja.
Ja. Wir haben doch seit 30 Jahren erneuerbare Energien. Windkraftanlagen sind doch nicht von gestern, die sind doch nicht gestern erfunden worden. Und hat in den letzten 30 Jahren sich irgendwas am Antragsverfahren geändert? Nein. Warum sollte sich in den nächsten 30 was ändern? Es ist doch eine Utopie. Und da macht mich das so unsinnig, dass sie da an sowas rumdiskutieren, was eh nicht. Dann sollen sie auch einen Punkt machen.
Dann sollen sie auch einen Punkt machen. Das ist aber genauso wie die Steuererklärung auf dem Bierdeckel.
Ja, völliger Unsinn. Und da kann ich mich aufregen, weil da geht für mich, das ist wirklich ein Grundsatz, ja. Ich könnte in so einer Talkshow nicht sitzen. Ich könnte in so einer Talkshow nicht sitzen und so ruhig bleiben. Wenn so ein Habeck da mit seiner gleichgültigen, aufgeknöpften Hemdart sitzt. Ich würde sagen, Junge, am Ende des Tages geht nur eine Regel. Iss eine Wurst, mach eine Wurst.
Okay.
Mehr dazwischen ist nicht.
Aufruf an Markus Lanz. Bitte ladet Markus ein bei so einer Talkshow.
Ich habe richtig, da hätte ich richtig eine Krawatte. Ich hätte da richtig Standgas. Ich könnte da überhaupt nicht, wirklich, ich würde wirklich, ich weiß nicht, ob man mich hier ein Stück festhalten müsste. Ja, also ich würde mich wirklich bemühen, mit diesen Hirnis umzugehen. Aber ich hätte es schwer, weil ich gerade bei den Hirnis bin. Da habe ich mich selber übergeleitet. Und ich habe auch gerade die richtige Laune für das nächste Thema. Und zwar das nächste Thema sind unsere Bundespolitiker anscheinend und besonders die Grünen, aber alle anderen können es auch mittlerweile. Also wenn die etwas können, ist das schöne Bilder erzeugen. Also kennst du diese Bilder? Ich habe ja eins mal so genommen. Ich beschreibe es gleich mal, was da drauf zu sehen ist. Da ist so ein ganz, ist aus Twitter, da gibt es so ein Bild, das hat man veröffentlicht von der Bundesregierung. Da läuft Annalena Baerbock auf den Regierungsflieger zu. Diesiges Wetter, schwermütig, ihr Gang ist schwer. Sie hat ihre Aktentasche unterm Arm. Das sind schon starke Bilder, die da gibt. Also da gibt es auch so ein Bild, wo sie auf irgendeinem
Jeep. Ist sie da auf dem Weg zu einem CO2-neutralen Flugzeug?
Genau.
Hebt ja eh nicht ab, die fliegen ja bei ihr mal nicht.
Genau. Und das Ding ist, diese Bilder, so diese Last, die sie tragen. Und diese Menschen mit diesem Einkommen, was sie haben und mit ihren wenigen Lösungen, die sie haben, da habe ich jetzt schon wieder Blutdruck, die schaffen es, die haben auch noch die Traute, eine Doku erstellen zu lassen bei der ARD von Stefan Lambi in der ARD mit dem Titel Regieren am Limit. Und ich habe den Titel gelesen und da war mir schon schlecht. Da ist schon direkt, da war Essen direkt vorbei. Da weiß ich genau, die verkaufen mir jetzt so ein Ding, wie schwer sie es haben. Ne? Und da gibt es so ein Ding und die Heute-Show hat unter anderem über Nancy Faeser, die eine Aussage getroffen hat und hat gesagt, ich möchte von vornherein sagen, dass ich nicht als Oppositionsführer zurück nach Hessen komme, da war ich nämlich schon. Und daraufhin hat Olli Welke in der Heute-Show geantwortet, ach so, und ich dachte, bei so einer Hessenwahl geht es irgendwie um Hessen und nicht um Abwechslung im Lebenslauf. Mhm. Und dass eine Heute-Show das sagen muss, das wäre auch eine Arbeit für eine Talkshow. Aber du musst die Fragen ja vorher einreichen. Und Gnade dir Gott, du weichst von deinem Fragenkatalog ab. Du darfst das nämlich gar nicht. Das kannst du nur so einweg. Ich habe ja mal so zwei Bilder. Auch
noch
mal
an Herrn Lanz. Markus würde sich dann nicht an diese Abmachung halten.
Null. Das kann ich versprechen. Da gibt es ja Ernstfall Regieren am Limit. Das Bild zeigt unsere gesamte Ampel-Elite. Herr Scholz links im Bild mit dem quasi theatralischen Blick in die Weite. Hinten sieht man so graue Bilder. Herr Habeck zu sehen, Frau Baerbock zu sehen, alle mit diesem wirklich bedeutungsschwangeren Blick. Dann gibt es noch ein zweites Bild.
Ja, da war aber bestimmt auch die Visagistin, ja, die ja für ein paar hunderttausend Euro ja, da.
Die arbeitet. Waren alle da, der Fotograf, alle haben super Arbeit so. Geleistet, genau. Mhm. Und dann gibt es ein weiteres Bild, wo am Regierungsflieger sitzt Habeck natürlich mit seinem lässigen, leicht nach vorne gelehnt, mit dem offenen Hemd und mit Stefan Lambi am Parlieren.
Hat er was mit Joachim Lambi
zu tun? Nee, überhaupt nicht. Nein? Der tanzt nicht.
Der macht aber nur Let's Demokratie
gibt es statt Let's Dance, genau. Hm. Und was diese gesamte Doku, die gibt es auch noch in der ARD-Mediathek, ihr könnt die gerne sehen, wie gesagt, Ernstfall, Regieren am Limit, Stefan Lambi. Also man hat die ganze Zeit, wenn man diese Doku sieht, diese Menschen tragen die Bürde, uns zu regieren.
Ich denke, sie haben den Bürgerauftrag.
Genau.
Den und der ist so
Wählerauftrag, ja, der ist so erdrückend.
Ist der so erdrückend?
Also da hat Frau Baerbock schon Schwierigkeiten mit der ganzen Fliegerei und Herr Scholz. Und dann kann er wieder nicht im Kajak rudern und dann trägt er plötzlich eine Augenklappe und das ist ja alles schwer.
Aber auch mal nochmal.
Und dann für läppische 20.000 Euro im Monat.
Ja.
Bisschen mehr sogar, aber
ja.
Wundermarkt.
Also aber da sind wir wieder bei der Sache mit auch mit Merz, wo er 10 Millionen vorher verdient hat und jetzt 20.000, also viel weniger erstaunlich. Also das ist so wie ungefähr Herr Nagelsmann, der sagt, so ich bin jetzt Bundestrainer und verzichte aber natürlich auch auf eine ganze Menge Geld.
Bei 400.000 Euro im Monat verzichte ich auf eine Menge Geld, hat er gesagt.
Mhm.
Also trauriger Wert. Ich muss trotzdem nochmal eins zu der Doku ganz kurz, dann können wir gerne auf Herrn Nagelsmann noch kommen zum Abschluss. Also Lambi macht da viele Interviews und er gibt sich alle Mühe, diese Last, die diese Leute tragen, um uns zu regieren, zu erwähnen. Nur tut er eine große Sache, die die meines Erachtens in jedem Lebensbereich zur Falle werden, der Mangel an Distanz. Lambi ist, ich weiß nicht, ob er mittlerweile Hofjournalist ist oder so, vielleicht ist er hofnah und Journalist zugleich, man weiß es nicht. Es ist so, er verliert die Distanz, er hat dieses Pro-Regierungsgehen, er hat überhaupt keine Kritik, er hat überhaupt keine Fragen, also es wirkt mir alles zu kumpelig und zu...
Also sie müssen sich halt bei den Leuten anbieten, damit sie nah dran sind, um trotzdem noch so ein bisschen was berichten zu können. Also,
genau, um Informationen zu kriegen. Und genau das ist aber nicht der Job eines Journalisten. Und wenn ich eins...
Nee, das, was du meinst, sind dann wieder Investigativjournalisten. Die sich dann dahinter klemmen.
Ja, und das ist viel mehr
und nicht unbequem umsonst, sind.
Und nicht umsonst ist Journalismus eine moralische Instanz. Hm. Und ich sag dir eins, ich würde mir mehr moralische Instanz wünschen und nicht Dokus, die mich beim Ansehen anwidern.
Hm.
Das ist wirklich an Widerlichkeit schwer zu überbieten. Aber okay. Wir normalisieren den Blutdruck. Wir kommen jetzt auf ein lustiges Thema.
Eine Frage hätte ich noch mal, weil wir Frau Baerbock hatten.
Über meinen Blutdruck? 160 zu 90.
Okay.
Herr Furchtbar. Also,
okay. Nee, aber komm noch ein bisschen weiter runter. Frau Baerbock, weil ich das gerade noch mal mit dem
Flieger... Und du redest über meinen Blutdruck und fängst mit Frau Baerbock an? Bist du völlig wahnsinnig?
Schlägt dein Herz da noch schneller?
Jetzt? Nein. Nicht aus Begeisterung.
Mit dem Flugzeug. Da war ja diese Geschichte.
Obwohl, Annalena auf dem Baerbock, auf dem Trampolin. Ich hätte es gerne mal gesehen. Die soll ja angeblich da irgendwie ganz toll gewesen sein.
Ja. Keine Ahnung.
Also, da soll sie ja sportlich zugange gewesen sein.
Ja. Also insofern, muss man sagen, körperlich macht sie eine andere Figur als die meisten anderen Politiker, die viel zu eingesessen aussehen und nicht körperlich fit aussehen. Gut, das kann man ihr auch lassen.
Okay, geschehen wir zu.
Ja. Aber mit dem Flugzeug. Und zwar, es gab noch diese Reise, wo ihre Maschine schon abgehoben war, wieder gelandet ist und dann eigentlich nochmal gestartet. Und letztendlich ist sie ja da dann nicht weggekommen, um zu dieser Asien-Tour da zu kommen.
Weil sie den Reifen nicht wechseln konnte.
Ja, nee, aber gut, ist ja alles, die Maschinen wurden jetzt da, glaube ich, auch ausgemustert und sie musste ja dann extra wieder zurückfliegen oder es kam ja dann auch extra erstmal ein Flieger, der sie dann abholt oder wie auch immer. Ich habe mich gefragt, warum, es ging da, glaube ich, um eine mehrtägige Reise, die in dem asiatischen Bereich und ich glaube Australien oder Neuseeland waren dabei, wenn man 5 Tage eingeplant hat und dann an einem Tag nicht fliegen kann, hätte man denn nicht trotzdem irgendwie die anderen Punkte abarbeiten können? Waren die so unwichtig, dass man die ganze Reise geplant hat, nur weil der erste Teil dann vielleicht nicht geklappt hat? Also, weiß ich nicht.
Schwierig für mich, diese Reiseplanung zu durchblicken und auch die Terminierung. Und ich glaube aber, es hat ja auch immer an den ankommenden Orten viel, wenn ein Bundesminister eintrifft, auch für das Austragen oder das Ankunftsland auch viel mit Sicherheit zu tun und mit
Koordinierung. Ja, aber genau deswegen hättest du doch trotzdem dann zu den anderen noch fliegen können, termingerecht.
Achso, du meinst an den Ursprungstermin oder dass man sagt, der vorne fällt aus, weil Motor kaputt.
Genau.
Hatte gesagt, gewackelt. Igor hat.
Genau. Also, und warum man denn nicht zu den anderen noch geflogen ist?
Gute Frage. Kann ich nicht beantworten. Ich bin da zu wenig im Thema und wird jetzt auch alles, wird jetzt nur irgendwo zwischen
Mutmaßen. Spekulativ, aber ich meine, ich stelle das jetzt mal so in den Raum. Das habe ich zu dem Zeitpunkt nicht verstanden. Wenn wir eine 50 Reise buchen und es geht dann irgendwie eine Rundreise und der erste Flug kommt verspätet an, dann lasse ich irgendwo was weg, um trotzdem meine Reise dann noch zu machen. Da sage ich doch nicht, jetzt mache ich gar nichts. Nee.
Also ich kenne mich komischerweise mit Abbruch von Rundreisen aus.
Okay, nee, das wollte ich jetzt nicht ansprechen. So. Wie geht's deinem Auto?
Sehr witzig. kommen wir jetzt zu Herrn Nagelsmann. Herr Nagelsmann ist jetzt beim DFB die große Nummer und der wird uns ja überall hinführen.
Ja.
Wohin auch immer, und das wird ihm auch gut vergütet und er soll irgendwie, jetzt muss man immer dazu sagen, Zahlen, die in den Zeitungen stehen, sind immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Sie
wurden aber auch nicht groß dementiert.
Nein. Muss man auch sagen. Aber ganz ehrlich, wenn du an der Stelle sitzen würdest, ich würde es auch weder dementieren noch befürworten. Ich würde es auch offen halten und ich würde meine lustigen Sprüche machen. Also in dem Punkt verstehe ich ihn schon. Ich fand aber einen Aussagepunkt ziemlich interessant. Er soll wohl, also man kolportiert so 400.000 Euro pro Monat. Und er soll wohl darauf gesagt haben, dass er für diesen Job auf eine Menge Geld verzichtet.
Das ist doch aber sehr, sehr ehrenhaft, oder? Das Verzichten.
Ja, das ist eine Tugend, die man ihm ja natürlich kaum anprangern kann. Aber, ja. Aber ganz ehrlich, für einen Bundestrainer, ich bin ja nicht in der Kompetenz drin, ich kann es auch schwer beurteilen, aber einmal angenommen, es stimmt, dann wären das ja, würden wir von 4,8 Millionen Euro pro Jahr reden. Also ich weiß, im Fußball vielleicht ist das Taschengeld, aber es ist, ich bin zu wenig im Sport drin, um es wirklich gut beurteilen zu können, aber gute Formel-1-Rennfahrer, die wirklich viel, also auch wirklich ihr Leben riskieren und so, also wenn die sehr guten kommen als Gehalt, ich rede nicht von Werbung, weil das könnte Herr Nagelsmann auch noch nebenher machen, das ist ihm, glaube ich, sogar erlaubt, dann kommen die auf 10 Millionen. Und dann ist auch gut. Dann wird es auch schon ab da schwierig. Ab da muss man wirklich schon viel argumentieren. Und ich sag mal, natürlich wird Lewis Hamilton mit jetzt x Weltmeistertiteln mehr raushandeln und wird vielleicht 15 kriegen. Aber ich finde den Vergleich schwierig.
Ja, also was ich...
Obwohl ich mir die Aufgabe schon, ich kann mir die Aufgabe, vielleicht weißt du da mehr, ich kann mir die wirkliche Arbeitsaufgabe eines Bundestrainers auch schwer greifen. Der steht nicht nur am Rand, wenn die Spiele sind, aber nee, was ist wirklich
das? Hat ja auch mit der ganzen Akademie zu tun und ich sehe es ja auch dann in der Leichtathletik oder so, du musst eine Menge planen und das ist jetzt alles nicht so zentral, so wie wenn er als Bayern-Trainer tätig war, dann hat er da seine Trainingsstätte, er ist ja im Prinzip, ja, er ist Bundestrainer, ja, wo ist er denn? Wo sind denn seine Leute? Also er muss natürlich auch, gut, heutzutage medial kann man auch vieles im Fernsehen begutachten.
Das wird nicht reichen.
Aber das reicht nicht. Man muss ja auch die Kontakte pflegen zu den Vereinen. Also ich denke mal schon, der wird jetzt noch deutlich mehr unterwegs sein als vielleicht vorher.
Natürlich. Also das ist ja immer ersichtlich gewesen, auch schon bei Jogi Löw hat man es ja, wurde ja mal eingeblendet, dass der dann in allen möglichen Stadien saß. Gerade vor großen Turnieren war dann die Beobachtungsfrequenz noch höher der einzelnen Spieler, um zu gucken, okay, kann ich den mitnehmen, kann ich den nicht.
Wie sieht da so eine Steuererklärung bei so einem Typen aus? Wenn du Dienstfahrten, wenn du das alles bei der Steuer angeben musst.
Also ich glaube, das lässt der machen. Aber trotzdem.
Ja gut, aber das, selbst das als Mitarbeiter möchte ich das nicht machen, die Steuererklärung.
Nö. Also die ist schon umfangreich, glaube ich. Und da wird eine Menge Protokoll mitgeliefert. Also da muss ja auch eine Menge.
Erster Einsatzort und auch kompliziert.
Ja. Das mal auf jeden Fall. Also auf jeden Fall wird da eine Menge Geld bezahlt. Ich kann es gar nicht, ich bin gar nicht jetzt momentan, da ich kein Fußballfan bin, gar nicht in der Lage zu sagen, gerechtfertigt oder nicht. Ich fand nur den Spruch merkwürdig.
Ich bin jetzt immer noch gerade, wenn er im VIP-Bereich da kostenlos da was zu essen kriegt, muss er das als geldwerten Vorteil steuerlich ansetzen?
Welchen Wert hat so ein Schnittchen?
So, die Häppchen?
Ja, meine ich. So ein Häppchen. Ja. Was hat er für einen Wert? Kann er da so ein fiktiv Wert setzen und sagen, eine Cola 2,80.
Uiuiui. Ui.
Also gerne mal, falls Steuerberater vor Ort sind, die können gerne mal Bezug nehmen und können uns da gerne aufklären.
Und gibt es in der Steuererklärung auch irgendwie so einen Bereich, so wie sind sie, also musst du ja mal angeben, mit was für ein Verkehrsmittel du angereist bist. So. Gibt es da Hubschrauber?
Natürlich. Also ja, jetzt nicht als Ankreuzfeld sicherlich, aber du kannst natürlich sagen,
nicht standardmäßig.
Transfer über Firma XX Heli,
ja.
86, Flug 1400 Euro, 7 Kilometer. So. Okay.
Gut, ich habe das jetzt ein bisschen abdriften lassen, so mit dieser Steuererklärung.
Nee, ist aber witzig, witziger Gedanke. Hat auch zum Schluss gut gepasst. Ja, wir sind am Ende der Folge. Ich habe jetzt noch keine Antwort. Du befürwortest Herrn Nagelsmann. Wie siehst du das mit den Bayern-Spielern? Ich würde noch mal ein kurzes Statement zum Ende.
Ich sehe das halt so.
Ist das nicht schwierig, wenn die Bayern gerade ihren Trainer losgeworden sind und sie sehen ihn beim DFB-Training wieder?
Ja, irgendwie schon komisch, aber letztendlich, Julian Nagelsmann, finde ich, hat einen erstaunlichen Werdegang, weil im Gegensatz zu anderen, die ja schon irgendwie als Fußballprofi dann irgendwie gut waren, meistens irgendwelche Nationalspieler dann waren und dann anscheinend kann man dann als Nationalspieler sofort Trainer werden. Gut, sie haben auch viele Erfahrungen im Training gesammelt, also sie waren ja beim Training dabei. Kann man so ein bisschen umschulen, kann man machen. Bei ihm ist es ja komplett anders. Der ist ja schon mit Anfang 20 oder so, ist er Sportinvalide geworden. Der hat es ja gar nicht den großen Sprung geschafft. Er war sehr, sehr talentiert als Fußballer, glaube ich, so wie ich gehört habe. Aber war sofort Sportinvalide. Und sein damaliger Trainer Thomas Tuchel hat ihn dann irgendwie mit involviert und hat den dann mitgepackt und so ist er irgendwie. Ist
aber sehr ähnlich zu, bis auf die Sportinvalidität, die ich nicht wüsste, relativ ähnlicher Werdegang gab es bei Michael Skipper auch. Der war auch, hat relativ wenig Einsätze gehabt.
Genau, also
auch jemand. Und,
aber es
und
ist halt ungewöhnlich heutzutage. Ne?
Und Jürgen Klopp hat auch nicht so eine riesen lange Karriere, oder? Aber ein bisschen
länger. Aber der hat schon sozusagen oben gespielt und so. Ja. Ne? Aber so jemand wie hier Paul Dardai oder so, der ein paar hundert Einsätze für Hertha in der ersten Liga gemacht hat oder so.
Ja, schwer. Wir werden uns mal überraschen lassen, wie es mit der Nationalmannschaft, mit die Mannschaft weitergeht. Wir werden uns da mal sehen, wie wir das beobachten. Ich bin ja kein, wie gesagt, muss ich sagen, kein großer Fußballfan. Fußballthemen nur, wenn sie spektakulär werden. Und damit werden wir die heutige Folge auch beschließen. Ihr könnt uns kritisieren, loben, über Medienlust der Podcast bei Instagram oder auch bei TikTok. Ihr könnt uns Anregungen schreiben, Meinungen und auch gerne bewerten, teilen und weiterempfehlen. Genau,
benutzt eure Daumen.
Genau, benutzt eure Daumen. Ja, damit sind wir für heute raus. Und ja, Marc, vielen Dank für diese schöne Sendung.
Gerne.
Und wir werden uns bei der nächsten Sendung wiedersehen. Das war's. Tschüss.
Tschüss.